Der Prozentsatz der gelösten Fälle aus der arabischen Gesellschaft ist extrem niedrig. Ungefähr ein Fünftel der Fälle wurde aufgeklärt im Vergleich zu Morden in der jüdischen Gesellschaft.
Sagt der Co-Vorsitzende der Nichtregierungsorganisation Abraham Initiatives, Amnon Be'eri Soliceanu. Die Gewalt innerhalb der arabischen Gesellschaft Israels eskaliert gerade. Und die Polizei macht nicht genug dagegen. Dabei wünscht sich das Gros der arabischen Israelis genau das: Aufklärung und harte Bestrafung der Täter. Ist das, was gerade geschieht, die Folge einer langen Entwicklung? Oder hat die Gewalt mit der extrem rechten Regierung unter Benjamin Netanyahu zu tun, die seit Dezember 2022 an der Macht ist?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Judith Poppe lebt in Israel und hat für uns schon öfter von dort berichtet, auch über die Proteste, die es seit mehr als einem halben Jahr gegen den geplanten Staatsumbau gibt. An ihnen nehmen aber nur wenige arabische Israelis teil. Warum? Das wollte Judith Poppe von denen unter ihnen wissen, die an zwei Fronten kämpfen. Gegen die kriminellen Organisationen innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft und gegen die Diskriminierung von der israelischen Regierung.
Mit einem schwarzen Kopftuch über ihren Haaren betritt Mona Khalil ein Zimmer ihrer Wohnung in Haifa.
Das ist Khalils Zimmer. Ich habe nichts verändert. Das ist sein Schrank. Das sind seine Sachen. Hier sind seine Sachen. Hier.
Sie zieht ein T-Shirt aus dem Kleiderschrank. Darauf ist das Bild eines jungen Mannes gedruckt, der in die Kamera lacht. Es ist ihr Sohn, der vor 3 Jahren und 3 Monaten getötet wurde.
Das ist Khalil. Das ist mein Sohn. Mit einem Foto von ihm haben wir dieses T-Shirt gemacht. Darauf steht Ema Shakola, das heißt eine Mutter, deren Kind gefallen ist. Siehst du, hier steht es. Ich ziehe dieses T-Shirt immer an, wenn ich zu Demonstrationen gehe.
Ein Streit in ihrer Familie war damals eskaliert, erzählt Mona Khalil. Ein Teil der Familie drängte ihren Sohn dazu, in das benachbarte Viertel Khalisa zu gehen. Ein Viertel, das bekannt ist für die organisierte Kriminalität der dort lebenden Familien. Ihr Sohn sollte das Auto und die Kinder zurückbringen, die Khalils Tante nach dem Streit mitgenommen hatte.
Khalil ist hingegangen, um das Auto zu bringen, das seine Tante gestohlen hatte. Und die Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Sie haben ihnen einen Hinterhalt gelockt. Auf dem Rückweg schossen sie auf ihn. Eine Kugel traf ihn von hinten, genau ins Herz meines Sohnes. Er starb auf der Stelle.
Dass die Brüder ihrer Schwägerin ihren Sohn getötet hätten, kann Mona Khalil nicht mit Gewissheit sagen. Denn bis heute ist der Mord nicht aufgeklärt. Ihr Fall ist keine Ausnahme. Die Gewalt in der arabischen Gesellschaft Israels eskaliert. Allein in diesem Jahr sind mehr als 150 arabische Israelis ermordet worden. Mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Arabische Israelis machen rund 20% der israelischen Bevölkerung aus. Also derzeit etwas weniger als 2 Millionen. Doch die Aufklärungsrate ist dürftig, erklärt Amnon Be'eri Soliceanu, der jüdische Co-Direktor der arabisch-jüdischen Antigewaltorganisation Abraham Initiatives.
Der Prozentsatz der gelösten Fälle aus der arabischen Gesellschaft ist extrem niedrig. Ungefähr ein Fünftel der Fälle wurde aufgeklärt im Vergleich zu Morden in der jüdischen Gesellschaft.
Amnon Be'eri Soliceanu sitzt auf seinem Hausboot im nördlichen Hafen von Tel Aviv. Dort lebt er. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Gewalt, die in der arabischen Gesellschaft grassiert, schreibt Artikel darüber, berät Politiker. Für ihn ist klar, die Kriminalität unter den arabischen Israelis wächst auch deshalb, weil Polizeidienst und Strafverfolgung extrem vernachlässigt werden.
Es gibt nicht genug Polizeistationen in arabischen Städten. Wann immer die Polizei von Bürgern gerufen wird, taucht sie nicht auf. Und wenn sie auftaucht, dann sehr spät. Im Grunde ist die Polizei also nicht da, um Polizeidienste zu leisten.
Das Misstrauen gegenüber der israelischen Polizei ist aber auch aus einem anderen Grund sehr groß.
Another problem is what we call
Ein anderes Problem ist das, was wir Overpolicing nennen. Übermäßiger Polizeieinsatz bedeutet, dass die Polizei unverhältnismäßig viel Gewalt gegen die arabische Minderheit einsetzt, wenn sie den Eindruck hat, dass arabische Israelis die öffentliche Ordnung stören. Bei Demonstrationen und Ausschreitungen, wenn arabische Bürger Hauptverkehrsstraßen blockieren oder die palästinensischen Flaggen tragen, reagieren Polizisten aggressiv. Und natürlich trägt das auch dazu bei, dass das Vertrauen der arabischen Gemeinschaft in die israelische Polizei sinkt.
Auch Mona Khalil aus Haifa hat kein Vertrauen in die Polizei. Und doch kämpft sie mit aller Kraft für eine polizeiliche Aufklärung.
Ein 17-jähriger Junge in Khalisa hat eine Waffe. Wie kann es sein, dass die Polizei ihn Waffen haben lässt? Die Polizei weiß das sehr genau. Ich habe ihnen Namen genannt, aber sie unternimmt nichts. Die, die meinen Sohn getötet haben, sollen sich die Waffe von diesem Jungen besorgt haben. Aber die Polizei sagt nur, lass uns mal unsere Arbeit machen. Wir wissen, was wir tun müssen. Was für eine Polizei ist das?
Einige Monate nach dem Mord an ihrem Sohn beschließt Mona Khalil, aktiv zu werden. Sie greift nach ihrem Handy und zeigt mir einen Film. Eine Menschenmenge ist zu sehen, die marschiert. Eine Frau vom New Israel Fund spricht durchs Megafon. Das war 2020. Mona Khalil hatte einen Marsch organisiert von ihrem Haus in Haifa nach Jerusalem, zur Residenz des Staatspräsidenten. Der arabische Knesset-Abgeordnete Ayman Oude hat sie dabei unterstützt. Dutzende von arabischen Israelis sind dabei und auch einige jüdische Israelis.
Sechs Tage lang sind wir gelaufen. Ich habe mich nicht gespürt. Ich habe geweint und bin gelaufen. Ich lief und lief und spürte nichts. Ich wollte nur zum Haus des Staatspräsidenten. Aber sie haben nichts unternommen. Wir, die Mütter und die anderen, sind gelaufen, aber sie haben nichts unternommen.
Seitdem finden solche Proteste immer wieder statt. Sie richten sich gegen die Gewalt in der arabischen Gesellschaft und gegen den Umgang der Politik und Polizei damit. Anfang August dieses Jahres beteiligen sich Tausende an einem Trauermarsch durch die Tel Aviver Innenstadt. Mona Khalil läuft in der ersten Reihe. Über den Köpfen tragen die Demonstranten Attrappen von Särgen, beschrieben mit den Namen der bislang Getöteten. Überdurchschnittlich viele jüdische Israelis kommen. Und doch, die Kluft zwischen den jüdischen und arabischen Israelis zieht sich auch durch die Proteste. Gegen den geplanten Staatsumbau der ultrarechten Regierung ziehen in diesen Monaten Hunderttausende, hauptsächlich jüdische Israelis, auf die Straßen. Doch die wenigsten arabischen Israelis nehmen daran teil. Sie finden nicht ihren Platz dort, im israelischen Flaggenmeer. Auch nicht Youssef Salim.
Die Demonstrationen, die angeblich im Namen der Demokratie stattfinden, schließen die arabische Gesellschaft aus, also 20% der israelischen Bevölkerung. Unsere Existenz auszublenden bedeutet, die derzeitige Situation zu stützen, also die Diskriminierung, den Rassismus gegen die arabische Bevölkerung Israels. In den Demonstrationen wehen Tausende von israelischen Flaggen, was den jüdischen Charakter der Proteste zeigt. Die Fahne zu schwenken repräsentiert in keiner Weise die arabische Gesellschaft. Es zementiert nur, dass die Demokratie in diesem Land eine für Juden ist.
Youssef Salim lebt mit seiner Frau in Akko, einer gemischten jüdisch-arabischen Stadt im Norden des Landes. Sein Sohn Ahmed wurde vor etwas mehr als einem Jahr getötet, auf dem Parkplatz vor ihrem Haus. Er sei, so erzählen sie, entfernt bekannt gewesen mit jemandem, der sich in kriminellen Kreisen bewegte. Dieser wurde ermordet und damit fing alles an, erzählt der Vater. Am Ende wurde auch ihr Sohn zum Ziel. Salim holt ein Heft hervor, schlägt es auf und liest vor.
Klasse 6b, ich nehme Anteil an eurem Schmerz über den Tod eures Sohnes. Er war ein Sportlehrer voller Energie und Humor, flexibel, freundlich und großzügig. Wir werden uns immer an ihn erinnern und er wird immer in unserem Herzen bleiben. Als guter Sportlehrer und guter Mensch. Von Herzen, Lian.
Ahmed war Sportlehrer an einer jüdischen Schule. Die gesammelten Briefe von Ahmeds Schülern und Kollegen haben die Salims binden und drucken lassen. Diese Hefte haben sie an die Eltern der Schule verteilt und dabei appelliert, Druck auf die Regierung auszuüben, damit die das Problem anpackt. Denn falsch ausgeübte Polizeiarbeit, davon ist Salim überzeugt, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die tiefer liegenden Ursachen sind in seinen Augen jahrelange Vernachlässigung und Diskriminierung gegenüber der arabischen Bevölkerung.
Auch Beri Soluciano von der NGO Abraham Initiatives verweist darauf. So sei es für arabische Israelis schwerer, Kredite zu erhalten, ihre Schulen seien schlechter ausgestattet, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt schlechter als für jüdische Israelis.
And one of the manifestation of this so long underdevelopment and discrimination.
Und aus dieser langen Unterentwicklung und Diskriminierung resultiert wiederum Gewalt und Kriminalität. Vor allem die Tatsache, dass die Jugendlichen keinen Horizont haben. So nennen wir es bei uns, wenn die Jugend keinen Zugang zur höheren Bildung hat. Es gibt nichts, fast gar nichts in der arabischen Gesellschaft. Sie sind einfach auf der Straße und warten darauf, dass das organisierte Verbrechen sie als Soldaten für die Mafia-Organisationen rekrutiert.
Und die arabische Mafia nutzt das aus. Mittlerweile ist es für arabische Israelis schwer, sich von ihr fernzuhalten und nicht in ihr Schussfeld zu geraten.
Akko ist eine alte Stadt. Wir haben bis vor einigen Jahren in der Altstadt gelebt. Und wir kennen alle, auch diejenigen, die kriminellen Clans angehören. Wir kennen den Vater, den Großvater.
Gehe man zu einer Hochzeit eines Mitglieds einer bestimmten Familie, erzählt Salim, würde eine mit ihr verfeindete Familie dies schnell als Affront wahrnehmen. Manchmal reiche sogar, jemanden zu grüßen. Schutzgelderpressung, Waffen- und Drogenhandel, Blutrache sind allgegenwärtig. Auch vor der Politik machen die Entwicklungen nicht Halt. Zuletzt wurde Mitte August ein Bürgermeisterkandidat getötet. Die Kommunalwahlen, erklärt Beri Soluciano, spielen eine große Rolle in der arabischen Gesellschaft, anders als die Parlamentswahlen zur Knesset, bei der nur wenige arabische Israelis ihre Stimme abgeben.
You become the mayor. And you get all the, you can make all the nominations.
Wenn du Bürgermeister wirst, kannst du alle Posten besetzen und alle Entwicklungsaufträge an Leute weiterleiten, die du kennst. Und du kannst deine Familie bevorzugen. Das hört sich sehr schlecht an und es ist auch sehr schlecht. Rund um diese Wahlen kommt es zu viel Gewalt.
A lot of violence around those elections.
Die Angst in der arabischen Bevölkerung ist enorm. Und wer sich mit Demonstrationen und Trauermärschen gegen die Kriminalität auflehnt, muss mitunter Angst um sein Leben haben. Vor kurzem gab es Todesdrohungen aus Kreisen der organisierten Kriminalität gegen den arabischen Knesset-Abgeordneten Ayman Ude. Er kämpft an zwei Fronten. Gegen die kriminellen Organisationen innerhalb seiner eigenen Gesellschaft und gegen die Diskriminierung von der israelischen Regierung. Um die Gewalt einzudämmen, will die Regierung nun den Innengeheimdienst Shabak einsetzen. Federführend hinter dem Plan, der strafrechtlich verurteilte rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Doch Salim, der Vater von Ahmed, vermutet ganz andere Motive als die Aufklärung von Mordfällen hinter den Plänen der ultrarechten Regierung.
In der jüdischen Gesellschaft fassen sie die Schuldigen innerhalb von Stunden oder Tagen. Aber bei uns wollen sie den Schabak reinbringen? Das ist nur ein Vorwand, um die arabische Gesellschaft zu kontrollieren und Angst und Schrecken unter uns zu verbreiten. Um uns stillzuhalten, damit wir nicht offen sprechen und offen unsere Rechte einfordern können und uns gegen die Besatzung aussprechen können.
Die Vorgängerregierung hat gezeigt, dass es andere Möglichkeiten gibt, der Gewalt zu begegnen. Sie war ein breites Bündnis von rechts bis links, auch eine arabische Partei war dabei. Beri Soluciano hat zu der Zeit eng mit ihr zusammengearbeitet. Er betont, dass die Diskriminierung gegen arabische Israelis grundlegend beseitigt werden muss, um die innerarabische Gewalt ernsthaft einzudämmen. Und davon ist Israel noch weit entfernt. Doch einige taktische Veränderungen zeigten bereits Auswirkungen.
Nochmals, es geht nicht nur um Polizeiarbeit. Die Polizeiarbeit ist sehr wichtig, aber sie ist nur eine Seite der Medaille. Man muss die Arbeit der Banken mit einbeziehen. Es geht um Steuern, Bildung, Sozialhilfe, Wohnungsbau, Verkehr, alles. Die Ministerien der damaligen Regierung haben sich koordiniert und wir sahen zum ersten Mal, dass die Kurve der Mordfälle nicht nur nicht anstieg, sondern dass es sogar einen Rückgang gab, einen leichten Rückgang, was sehr, sehr hoffnungsvoll war. Aber alles änderte sich, als die Regierung wechselte.
Derzeit ist die israelische Politik mit der extrem rechten Regierung von solchen Erfolgen weit entfernt. Die Zahlen der Toten schnellen in die Höhe. Immerhin, eine der letzten Massendemonstrationen in Tel Aviv gegen den Staatsumbau legte einen Fokus auf die Gewalt innerhalb der arabischen Gesellschaft. Dort sprach auch der Bürgermeister des arabischen Ortes Tira. Ob die bislang getrennten Proteste der jüdischen und arabischen Israelis mit ihren unterschiedlichen Ausrichtungen doch noch zusammenwachsen können? Fest steht, die Abraham Initiatives, Yusuf Salim und Mona Khalil lassen sich nicht entmutigen. Und Khalil wird auch in den nächsten Wochen auf die Straße gehen und ihr T-Shirt mit dem Porträt ihres Sohnes tragen.
Morgen werde ich es wieder anziehen, zur Kundgebung vor der Polizeistation. Und Sonntag, wenn ich zum Staatspräsidenten gehe. Vielleicht wird es uns helfen. Vielleicht.
Mona Khalil will, dass die Mörder ihres Sohnes bestraft werden. Nur so kann sie mit dem Verlust, wenn auch nicht abschließen, so doch etwas innere Ruhe finden. Die arabische Minderheit, immerhin ein Fünftel der Bevölkerung, hält sich, wie wir gehört haben, von den Protesten gegen den geplanten Umbau der Justiz weitgehend fern. Obwohl Rechtsexperten warnen, dass wohl keine andere Gruppe so sehr darunter zu leiden hätte wie sie. Aber ihre Lage ist auch schon ohne die Justizreform prekär. Ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Herr Kitzler, in den kommenden Monaten stehen einige Kommunalwahlen in arabischen Städten Israels an. Und um diese Wahlen herum droht es, wieder zu mehr Gewalt zu kommen, wie wir im Beitrag eben gehört haben. Wie gut ist die Polizei und die Regierung darauf vorbereitet?
Naja, es gibt so ein paar Aktivitäten auf Seiten der Regierung, obwohl die jetzt natürlich mit vielen anderen Dingen, vor allem der Justizreform, beschäftigt ist. Aber zum Beispiel wurde Anfang Juni erstmal ein Komitee von mehreren Ministern ernannt. Netanyahu hat den Vorsitz. Da soll eben auf die steigende Gewalt und Kriminalitätsrate unter den palästinensischen Israelis gesprochen werden. Es gibt jetzt eben auch den Auftrag, dass die Polizeikräfte verstärkt werden. Seit August soll auch der Inlandsgeheimdienst Shin Bet sozusagen aktiv werden. Aber es gibt ein großes Problem, nämlich man kann sich mal wieder nicht einigen, wer es am Ende bezahlen soll. Unter anderem den Schutz für Kandidaten aus den palästinensisch-israelischen Kreisen. Da ist nicht klar, wer bezahlt am Ende die Rechnung, das Innenministerium oder die Polizei. Das sind getrennte Ministerien hier. Und da ist es völlig unklar. Und das zeigt mal wieder, dass das da nicht so die höchste Priorität hat unter den Regierungsmitgliedern, unter den Koalitionspartnern. Insgesamt muss man sagen, dass da eine große Hilflosigkeit herrscht und dass es eigentlich nicht so einen richtigen Fokus gibt, das, was da an Gewaltpotenzial herrscht, irgendwie einzugehen. Ich glaube, was die Wahlen angeht, hat diese Regierung auch kein Interesse dann, dass palästinensisch-israelische Kandidaten irgendwie gestärkt daraus hervorgehen und dann eine wichtige Stimme im Land werden.
Herr Kitzler, Sie sagen palästinensische Israelis und nicht arabische Israelis. Wieso diese andere Umbenennung? Denn für uns sind Palästinenser ja die im Gaza- und Westjordanland und die im Kernland sind arabische Israelis mit einem israelischen Pass. Ist das falsch?
Nein, das ist nicht falsch. Ich spreche hier natürlich auch mit vielen Leuten und es ist eine Identitätsfrage. Viele palästinensische Israelis, mit denen ich spreche, sagen, naja, wir sind Leute mit israelischem Pass, aber wir sehen uns als Palästinenser. Und ich finde, dass man dem Rechnung tragen muss. Es gibt gleichzeitig hier in der Regierung unter den vor allem nationalreligiösen, rechtsextremen Kreisen die Tendenz, alles Palästinensische sozusagen auszuradieren und zu sagen, es gab gar kein Palästina, es gab keine Palästinenser. Das ist Teil der Erzählung und die setzt sich auch durch in dem diese Menschen dann eben als Araber bezeichnet werden. Ich habe mich persönlich dafür entschieden, von palästinensischen Israelis zu sprechen, aber ich weiß, dass es auch die andere Bezeichnung gibt. Ich glaube, das Wort palästinensische Israelis wird der Identität und der Selbstwahrnehmung dieser Menschen mehr gerecht.
Okay, Sie sagten das ja schon, der Innengeheimdienst soll eingesetzt werden, der Shabak. Was für ein Signal sendet die Regierung damit an die arabischen bzw. palästinensischen Israelis? Wie würden Sie das einordnen?
naja, alle, die man hier so hört, die sagen, das kann eigentlich keine tragfähige Lösung sein, das ist einfach nur Symbolpolitik. Denn normalerweise ist der Inlandsgeheimdienst Shabak oder Shin Bet beteiligt an der Untersuchung von Verbrechen, die mit Terrorismus zusammenhängen. Das ist natürlich auch wieder so ein Narrativ, was dann geschürt werden soll. Alles, was arabisch-palästinensisch ist, wird in die Nähe von Terrorismus gerückt. Dabei geht es da oft um Clan-Kriminalität und um Familienzwistigkeiten und solche Dinge. Also es gibt viele Zweifel, dass das funktioniert. Auch unter anderem, weil der Shin Bet ja geheim ermittelt. Und wenn man dann sozusagen solche Fälle vor Gericht bringen will, dann hat man Schwierigkeiten, das offen zu legen. Oder wenn man das offenlegt, dann würde der Geheimdienst halt geschwächt werden und an Effizienz verlieren. Also das alles halten ziemlich viele Leute, die damit beschäftigt sind, für eine Schnapsidee. Und das ist ein Versuch, sozusagen hier Symbolpolitik zu machen.
Herr Gitzler, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, vor 30 Jahren, 92, hat die Knesset das Grundgesetz zur Würde und Freiheit des Menschen beschlossen. Von da an sollte, so zumindest der Anspruch, das oberste Gericht Entscheidungen der Regierung auf Diskriminierung prüfen. Wurde dieses Gesetz auch angewandt und wie hat es tatsächlich die Diskriminierung der palästinensischen Israelis reduziert?
Es gibt immer wieder Berichte darüber, wie es aussieht, und das ist hier unter Menschenrechtsorganisationen ein Thema auf jeden Fall. Diesem Gesetz, was Sie erwähnt haben, steht entgegen ein anderes Basic Law, ein grundlegendes Gesetz hier in Israel. Das ist das Nationalstaatsgesetz von 2018, das da sagt, Israel ist der Nationalstaat des jüdischen Volkes. Und das, so sagen viele, diskriminiert nun mal ein Viertel der Bevölkerung. Ein Fünftel aller israelischen Staatsbürger sind palästinensisch-arabisch und dann kommen noch Christen und Drusen und andere Minderheiten dazu, die eben nicht jüdisch sind. Und es gibt in der Gesetzgebung, die jetzt im Nachgang stattgefunden hat, natürlich den Versuch, dieses Jüdische auch auf vielen Ebenen zu betonen. Und das gerade mit der amtierenden neuen Regierung. Da geht es zum Beispiel um Fragen wie den Haushalt. Also wo investieren wir? Die wichtigen Punkte sind eben Sicherheit, Infrastruktur, Bildung. Und wenn man sich das anguckt, sind die palästinensisch-israelischen Communities, die Gegenden, wo viele dieser Menschen wohnen, da wirklich deutlich unterfinanziert. Und das wird auch aufgelistet und hier öffentlich diskutiert. Aber das ist offensichtlich der Kurs dieser Regierung. Es gibt auch Initiativen, eben dieses Nationalstaatsgesetz, das alles sozusagen dem jüdischen Charakter Israels untergeordnet werden soll, zum obersten Prinzip der Gesetzgebung zu machen.
Keine guten Nachrichten. Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv, über die schwierige Situation der arabisch-palästinensischen Israelis, von denen die Mehrheit nicht zur organisierten Kriminalität gehört und sich wünscht, vor ihr geschützt zu werden. Danke für das Gespräch, Herr Kitzler.
Danke auch. Tschüss.
Das war die Weltzeit heute. Wenn Sie uns gut fanden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.